Moin, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meiner 42. Episode der 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Und heute habe ich ein Buch dabei, ein Buch wie ein Backstein, sowohl vom Format, also vom Umfang, als auch vom Inhalt, denn ich halte hier in meinen Händen das Buch Das Weise Herz von Jack Kornfield. Die universellen Prinzipien buddhistischer Psychologie. Und bevor ich einen Einblick gebe darin, was ich gelernt habe und warum es so ein Brett ist, dieses Buch, möchte ich ganz kurz noch darauf eingehen, wie dieses Buch zu mir gefunden hat. Denn dieses Buch war ein Geschenk eines sehr guten Freundes, um nicht sogar zu sagen, meines besten Freundes zu meinem letztjährigen Geburtstag. Und inhaltlich und thematisch war das auf jeden Fall ein Volltreffer. Wie soll es anders sein bei einem Freund, der mich gut kennt? Es ist die Symbiose aus Psychologie und Buddhismus, zwei Themenfelder, die mich persönlich sehr interessieren. Und Psychologie schon von Kindesbeinen an und Thema Buddhismus begleitet mich auch schon eine Weile immer wieder auf ja, unterschiedlichsten Kanälen, sei es durch Podcasts, sei es durch eigene Coachings, die ich empfange, durch die eigene Praxis der Meditation oder durch Bücher, die ich lese und begreife persönlich den Buddhismus aber weniger als Religion. Das ist eigentlich nicht so die Perspektive, die ich darauf werfe oder darauf habe, sondern ich verstehe unter Buddhismus mehr eine Form der Lebenskunst, in der es darum geht, das Leben so zu nehmen, wie es ist, die Herausforderungen, die einem das Leben schenkt, besser bewältigen zu können. Und ich halte den Buddhismus für weniger dogmatisch und halte ihn für sehr, sehr individuell, sehr freigeistig und sehr freiheitslassend für denjenigen, der es praktiziert. Und von daher finde ich die Auseinandersetzung mit dieser Thematik sehr, sehr spannend. Und ja, dieses Buch schenkt einen Einblick in die buddhistische Psychologie. Und das Buch hat 566 Seiten plus Anhang plus nochmal Quellen. Und es werden hier 24 buddhistische Prinzipien vorgestellt mit einer Vielzahl an Beispielen aus der Praxis des Autors, die dann diese Prinzipien verdeutlichen. Es werden einige Praxisübungen spendiert. Und der Autor Jack Kornfield ist selbst Psychologe und Psychotherapeut, ich glaube Amerikaner, der aber nach Thailand gegangen ist, glaube ich auch in Burma und Indien viele Jahre oder Jahrzehnte war, um dort sich als Mönch ausbilden zu lassen und auch als Mönch zu praktizieren. Er hat dort in einem Waldkloster gelebt, gelernt und auch gelehrt, und er teilt viele Einsichten und Erkenntnisse aus dieser Zeit, auch viele Beispiele aus dem Kloster, und ist heute wieder zurück in Amerika und versteht sich selbst als eine Art Vermittler der buddhistischen Gedanken und der westlichen Welt. Also er hat ja auch Psychologie und Philosophie, weiß ich nicht, aber ich glaube, Psychologie auf jeden Fall studiert. Das heißt, er kennt den westlichen Ansatz, also Psychoanalyse, Verhaltenstherapie und andere Wege, die ja eher schulmedizinisch beschrieben werden können. Und er setzt die in dem Buch auch ins Verhältnis oder zum Vergleich an mit den buddhistischen Ansätzen und Prinzipien, die ja doch sehr unterschiedlich sein können. Und er macht das, muss ich sagen, extrem analytisch. Also er versucht da jetzt nicht irgendwie Partei zu ergreifen oder zu bewerten, sondern es ist eine sehr ernsthafte, aber auch teilweise sehr trockene Darstellung der Materie. Und ich kann ehrlich sagen, dass ich mich wirklich durch dieses Buch arbeiten musste. Das Buch hat mich jetzt 6 oder 7 Wochen lang begleitet und das ist überdurchschnittlich lang. Klassischerweise veranschlage ich so circa 2 Wochen für ein Buch. Aber dieses Buch bedarf so einer hohen Konzentration beim Lesen, dass ich ganz häufig wirklich nur wenige Seiten geschafft habe, weil ich ja trotzdem den Anspruch habe, natürlich auch den Inhalt begreifen zu wollen. Und das Buch ist wirklich alles andere als ein klassisches Selbsthilfebuch, das man ja vielleicht heute so in der Popkultur oder in den gängigen Bestsellerlisten findet, aus denen ich ja auch selber sehr viel lese und vorstelle, sondern es versteht sich wirklich als Sachbuch im klassischen Sinne. Und wenn du Lust haben solltest, dieses Buch zu lesen, dann ist es hilfreich, auf jeden Fall Vorkenntnisse zu haben zum Thema Buddhismus und vor allen Dingen hilfreich, Geduld mitzubringen. Wie gesagt, dieses Buch ist inhaltlich und vom Format wirklich ein Brett in Form eines Backsteins. Und ich möchte heute mit dir meine persönlichen Top 3 Learnings teilen, also das, was mich individuell am meisten beschäftigt hat. Und ich werde dabei auch ein paar buddhistische Prinzipien streifen, die intensiver vorstellen und werde mit dir über Schmerz und Leiden sprechen, möchte mit dir über Kopfkino philosophieren und praktischen Ansatz liefern zum Thema Loslassen. Und ich steige ein mit meinem Learning Nummer 1, der Abgrenzung von Schmerz und Leiden. Und solltest du dich mit Buddhismus schon einmal auseinandergesetzt haben, dann wirst du wissen oder schon mal gehört haben, dass das Leiden ein grundlegender Begriff ist im Buddhismus. Denn der Buddhismus fußt natürlich auf vielen, vielen Einsichten des Buddha. Unter anderem hatte er die Erkenntnis und Einsicht, die man die vier edlen Wahrheiten nennt. Und ich will sie nur mal kurz anreißen. Diese vier edlen Wahrheiten besagen: erstens, unser aller Leben ist leidvoll. Also Leiden ist Bestandteil unseres Lebens. Die zweite edle Wahrheit umschreibt die Ursachen dieses Leidens. Die dritte edle Wahrheit beschreibt, wie man das Leiden beenden kann in der Theorie. Und die vierte edle Wahrheit gibt den Pfad der Ausübung wieder. Also wie kann ich dann konkret in der Praxis dieses Leiden beenden? Und das sind die vier edlen Wahrheiten, auf denen ganz viele Folgeprinzipien fußen. Und ich möchte ja jetzt auch in meinem Learning zum Thema Schmerz versus Leiden mit dir mal diese zweite edle Wahrheit etwas näher beleuchten, nämlich darauf eingehen, was ist denn eigentlich die Ursache unser aller Leidens? Und da steht auf Seite 347 zuerst einmal unter dem Titel Die Ursachen des Leidens ein Zitat. Ein Zitat von Nisargadatta Maharaj oder ähnlich. Und er hat gesagt, Schmerz ist physisch. Leid ist geistig. Leiden wurzelt einzig und allein in Anhaftung oder im Widerstand. Es ist ein Zeichen von mangelnder Bereitschaft zur Bewegung, zum Fluss mit dem Leben. Obwohl alles Leben Schmerz kennt, ist ein weise geführtes Leben frei von Leid. Ein Weiser begegnet dem Unvermeidlichen liebevoll und leidet daher nicht. Er kennt den Schmerz, doch der Schmerz lässt ihn nicht zerbrechen. Wenn er kann, tut er alles Menschenmögliche, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wenn nicht, lässt er die Dinge ihren Lauf nehmen. Das ist das Zitat und dann geht es im Kapitel wie folgt weiter. Wenn wir den Unterschied zwischen Schmerz und Leid begriffen haben, entdecken wir, dass Schmerz uns manchmal zum Handeln bewegen will. Andere Male müssen wir unsere tragischen Verluste aber einfach hinnehmen. In beiden Fällen kommt und geht der Schmerz. Leiden entsteht aus unserer Reaktion auf den ursprünglichen Schmerz. Die zweite der vier edlen Wahrheiten besagt, dass wir Leiden schaffen, wenn wir anhaften. Leiden ist wie ein Seil, das in unserer Handinnenfläche brennt, weil es zu schnell hindurchgezogen wird. Wir müssen nur loslassen. Und diese Erkenntnis, diese Einsicht, diese Definition war für mich nicht komplett neu, aber der Begriff der Anhaftung, der ist mir in dieser Art und Weise, in dieser Prägnanz noch nicht begegnet und ich möchte da gleich ein bisschen drauf eingehen. Nochmal zusammengefasst, Schmerz ist allgegenwärtig, Schmerz möchte uns zum Handeln bewegen. Leid entsteht in der Regel aber nur durch unsere Reaktion, durch unseren Umgang mit Schmerz. Und wenn ich das jetzt mal versuche, in einer mathematischen Gleichung darzustellen, dann könnte man sagen, Leiden gleich Schmerz mal Widerstand. Nochmal, Leiden gleich Schmerz mal Widerstand. Und wenn ich in der Lage bin, wie auch immer, das sind dann natürlich dann Inhalte der nächsten vier edlen Wahrheiten, wenn ich es schaffe, meinen Widerstand gegen das, was ich nicht ändern kann oder das, was mich schmerzt, wenn ich diesen Widerstand reduzieren kann, wenn ich diesen verkleinere, verkleinere ich auch mein Leiden. Und wenn ich es schaffe, komplett meinen Widerstand gegen das, was mich schmerzt, vielleicht bin ich ja verarscht worden, ich bin vielleicht betrogen worden, ich bin verletzt worden, alles Dinge, die uns tagtäglich passieren, wenn ich aber in der Lage bin, mich dort aus dem Widerstand zu begeben, hinein in die Annahme, dann reduziere ich mein Leiden. Und diese Formel habe ich irgendwo schon mal gelesen. Was jetzt aber neu für mich hinzukam, war der Begriff der Anhaftung. Und die Formel Leiden gleich Schmerz mal Widerstand kann so geändert werden, dass ich den Widerstand durch Anhaftung ersetze. Also Leiden gleich Schmerz mal Anhaftung. Und je stärker ich die Anhaftung reduziere, desto weniger leide ich. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet wohl Anhaftung, vor allen Dingen jetzt für mich? Und ich habe angefangen, mich selbst und meine Gedanken zu beobachten. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich offensichtlich ein Mensch bin, der durchaus gedanklich sehr vielen Dingen anhaftet. Also, dass ich meinen Geist ganz viel beschäftige mit Dingen aus der Vergangenheit. Das kann sein, Menschengegebenheiten oder auch ungelöste Konflikte aus der Vergangenheit. Und da habe ich ein sehr präsentes Beispiel. Ich habe ja vor relativ genau 3 Jahren eine berufliche Veränderung vorgenommen und da einen sehr radikalen Schnitt getroffen oder eine sehr radikale Entscheidung getroffen, mein Unternehmen, welches ich mit aufgebaut habe, zu verlassen. Und dieses Verlassen der Unternehmung hat auch zur Folge gehabt, dass ganz viele Menschen, mit denen ich 10, 12, 15 Jahre zusammengearbeitet habe, dass der Kontakt zu diesen Menschen abgebrochen ist, aus unterschiedlichen Gründen. Und ein Grund dafür ist, dass wir alle unterschiedliche Wahrheiten haben für die Ursachen meiner Entscheidung. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in den Interpretationen meiner alten Wegbegleiter manchmal Fakten oder Informationen zugrunde gelegt werden, die nicht stimmen. Und da fühle ich mich zeitweise ungerecht behandelt, aber nur in meinem Kopf, in meiner Auseinandersetzung mit der Thematik. Und allein, dass ich mich damit noch so stark beschäftige, zeigt mir, dass ich da sehr stark anhafte. Und das beschäftigt mich. Und das verfolgt mich sogar in meine Träume. Also es ist in den letzten Wochen mir wieder sehr extrem aufgefallen, dass ich häufig über diese Situation und über diese Menschen oder Träume habe, in denen diese Menschen vorkommen. Und das finde ich schon ziemlich wild und war für mich eine Erkenntnis, dass ich da gar nicht so groß im Widerstand bin. Also ich bin total cool mit dem, was damals gewesen ist. Und ich bin unfassbar glücklich über mein Leben, wie es jetzt ist und wie es sich in den letzten 3 Jahren entwickeln durfte. Aber ja, Widerstand ist für mich okay, ist nicht vorhanden oder nur wenig, nur sehr gering. Aber das Thema Anhaftung, da dachte ich, das scheint für mich auf jeden Fall eine Baustelle zu sein. Und das war jetzt eher so ein langfristiger, strategischer Blick. Mir ist gerade heute in der Erstellung dieses Videos auch aufgefallen, dass diese Anhaftung, die Beschäftigung mit Themen, die ich teilweise vielleicht gar nicht ändern kann, dass mich das auch im kurzfristigen, im alltäglichen, im Klein-Klein beschäftigt und ja, ich mich damit sehr viel beschäftige. Und zwar habe ich heute in Vorbereitung dieser Episode natürlich auch noch mal ein bisschen gestöbert in meinem eigenen Spotify-Account und habe noch mal ein paar Feedbacks gelesen, auch zu den vergangenen Folgen. Und da war ein Feedback dabei von Adriano zur Folge, die ich veröffentlicht habe zum Thema Dopamin. Das dürfte die vorletzte Episode gewesen sein. Und er hat da geschrieben, hey, pass auf, also anonym, es erreicht mich ja dann, ich nenne es mal im Backend von Spotify, hat reingeschrieben, das mit den Dopamin-Peaks, das habe ich verstanden, super cool, aber deine Beispiele dafür waren schlecht gewählt. Und da habe ich eine Weile drüber nachgedacht und habe erstmal gesagt, ja, stimmt, ich habe da ein bisschen was vom Laufen gehen erzählt und dass ich das nicht versuche zu überfrachten mit nochmal Musik und ne, dass ich versuche, Höhepunkte nicht noch hochzustilisieren und konnte mich seiner Kritik oder seinem Feedback, ich sage erstmal sachlich anschließen, sagen, da gibt es bestimmt bessere Beispiele. Mir sind aber auch tatsächlich genau in dem Moment keine besseren eingefallen. Das heißt, sachlich war das richtig. Ich verspüre dort keinen Widerstand. Aber trotzdem hat mich dieses Feedback über den Laufe des Tages gedanklich weiter beschäftigt. Weil ich habe jetzt mir überlegt, ja, was heißt jetzt das für Adriano? Hört er mich jetzt nicht weiter? Wie ist das mit allen anderen, mit denen, die kein Feedback senden? Wer weiß, wie sehr nur die Spitze des Eisberges, nur wenige schreiben. Und habe dann mich so ein bisschen verloren in Gedanken. Ich habe quasi diesem Feedback angehaftet, obwohl ich ja nichts tun kann, um hier zur weiteren Aufklärung irgendwie beizutragen. Und das hat jetzt nicht insbesondere jetzt ein Leiden bei mir ausgelöst, aber ich war gedanklich angehaftet, ich war gedanklich beschäftigt und konnte mich dementsprechend natürlich mit meiner Aufmerksamkeit in diesen Momenten nicht auf etwas Positives konzentrieren oder ich konnte mich nicht auf etwas konzentrieren, was ich in der Hand habe, was ich ändern konnte. Und das war für mich nochmal eine Erkenntnis und Einsicht zum Thema Anhaftung, dass Leiden entsteht durch Widerstand und Anhaftung. Und dieses Wort Anhaftung war für mich vorher nicht präsent. Und ich hoffe, dass meine Beispiele dazu beitragen, vielleicht auch ja, das anzunähern, dafür Verständnis zu sorgen und vielleicht auch bei dir selbst neugierig zu werden, wie du umgehst mit den Themen Widerstand und Anhaftung. Und ich möchte mein Learning Nummer 1 schließen mit einer Metapher, die mir in den Sinn kam, auch nochmal zum Thema Anhaftung, nicht aus dem Buch, aber auch eine Metapher aus dem buddhistischen Raum. Es geht nämlich um die Metapher der zwei Mönche und der Frau am Fluss. Und ich habe mir die mal herausgesucht, nochmal rausgegoogelt und lese vor wie folgt. Ein junger und ein alter Mönch machen eine Pilgerreise. Sie kommen an einen Fluss mit starker Strömung. Dort steht eine junge, hübsche Frau, die sich offenbar davor fürchtet, den Fluss zu durchqueren. Ohne zu zögern geht der alte Mönch zu der Frau, hebt sie auf seine Schultern und trägt sie zum anderen Ufer. Sie bedankt sich und geht ihres Weges. Daraufhin setzen die beiden Mönche ihre Pilgerreise fort. Stunden später fängt der junge Mönch an, den anderen zu kritisieren und sagt wütend: Du weißt doch, dass es uns als Mönchen nicht erlaubt ist, Frauen anzufassen. Wie konntest du nur gegen diese Regel verstoßen? Der alte Mönch, der die Frau durch den Fluss getragen hatte, hört sich die Vorwürfe des anderen ruhig an. Dann antwortet er: Ich habe die Frau vor Stunden am Ufer des Flusses gelassen. Warum trägst du sie immer noch mit dir herum? Stichwort Anhaftung. Und ja, eine Möglichkeit, sich von Anhaftungen zu lösen, ist natürlich die Praxis des Loslassens. Da verweise ich schon mal auf mein Learning Nummer 3. Aber schließe jetzt erst einmal Learning Nummer 1 und schwenke über zu meinem Learning Nummer 2, welches sich auch beschäftigt mit den eigenen Gedanken, mit dem, was in unserem Kopf vorgeht. Und mein Learning Nummer 2 beschäftigt sich mit der Macht des Kopfkinos, mit der Macht unserer Gedanken und was wir gegebenenfalls auch dagegen tun können. Und ich möchte eine Geschichte vorlesen aus dem Buch. Und bei dieser Geschichte handelt es sich um ein Beispiel aus der Praxis des Autoren, also aus der Praxis von Jack Kornfield, der hier eine Situation oder eine Erfahrung beschreibt einer Patientin von ihm. Und auf Seite 208 lautet die Geschichte wie folgt. Paula kam nach einer schmerzhaften Scheidung zur Meditation. Ihr Mann hatte sie und ihren 6-jährigen Sohn verlassen. Ihr Kummer saß tief, auch Angst und Wut waren groß. Wochenlang arbeitete sie daran, ihren Gefühlen mit Achtsamkeit zu begegnen. Hinter Paulas Ängsten saß eine Stimme, die ihr immer wieder einredete, sie wäre nicht liebenswert und sie würde immer verlassen werden. Ich fragte nach, wie lange sie sich schon so fühle. Paula meinte, dies sei im Grunde die Geschichte ihres Lebens. Als sie 3 Jahre alt war, hatte ihr Vater sie und ihre Mutter verlassen und war wenige Jahre darauf gestorben. Irgendwie gelangte Paula zu der Überzeugung, dies sei ihr Fehler gewesen. Sie dachte, sie sei das Problem, weil sie so schlecht und so wenig liebenswert war. Wochenlang hörte ich Paula zu, die ihre Scheidung mit Achtsamkeit bearbeitete und sich mit all dem Schmerz, der Trauer, Wut und Angst auseinandersetzte. Voller Mitgefühl betrachtete sie ihren Körper und ihre schmerzhafte Geschichte. Schließlich war Paula bereit, sich der schlimmsten Szene zu stellen. Ich bat sie, die Augen zu schließen und sich an den Abend zu erinnern, an dem ihr Vater ausgezogen war. Sie war 3 Jahre alt und stand in ihrem blauen Baumwollkleidchen am Treppenabsatz, während unten ihre Eltern stritten. Dann sah sie, wie ihr Vater seinen Koffer packte und ohne ihr noch einen Blick zuzuwerfen, aus der Tür und aus ihrem Leben stürmte. Ihr brach das Herz. Er hat mich nicht einmal angesehen oder ein Wort zu mir gesagt. Als ich fragte, was dieses kleine Mädchen dachte, antwortete sie: Ich habe etwas falsch gemacht. Irgendetwas stimmte mit mir nicht, sonst wäre er hier geblieben. Nachdem Paula der bekümmerten Dreijährigen eine Weile ihr Mitgefühl hatte zuteilwerden lassen, bat ich sie, sich doch in ihren Vater zu versetzen, der an der Tür stehe. Was fühlst du im Körper, wenn du er wirst? Fragte ich. Ich fühle mich furchtbar, angespannt, steif, als würde ich gleich explodieren. Ich habe Angst. Ich stecke in einer schrecklichen Ehe fest, die ich nicht haben wollte, in einem Job, der mir nicht gefällt. Ich streite in einem Fort mit meiner Frau. Irgendwo geht mein Leben den Bach hinunter. Ich muss einfach weg. Ich muss weglaufen, um mein Leben zu retten. Wenn du jetzt den Koffer aufnimmst und zur Tür gehst, ist dir bewusst, dass deine Tochter Paula am Treppenabsatz steht? Ja, aber ich kann sie nicht ansehen. Ich kann einfach nicht. Wenn ich den Blick in ihren Augen sehe, kann ich nicht gehen. Ich liebe sie so sehr, doch wenn ich nicht weggehe, muss ich sterben. Ich muss hier raus. Dann begann Paula zu weinen, um ihren Vater, seine Angst und um den Schmerz aller Menschen. Als wir wieder ruhig dasaßen, fragte ich Paula nach der Geschichte, die sie sich seit diesem Tag erzählt hat, dass sie etwas falsch gemacht habe und nicht liebenswert sei. Wer hat diese Geschichte erfunden? Fragte ich sie. Nach einer Weile antwortete sie kleinlaut: Ich. Stimmt sie denn? Nicht wirklich, antwortete sie und lächelte mich mit schiefem Mund an. Bist du da sicher? Hakte ich nach. Sie lachte. Wir redeten darüber, ob sie sich diese Geschichte über die mangelnde Liebenswürdigkeit tatsächlich weiter erzählen wolle. Wer bist du, wenn du nicht diese Geschichte bist? Fragte ich. Wir sahen uns aus der Stille unserer Herzen heraus an, jenseits ihrer Ängste, jenseits aller Zeit. Wir saßen in der heiligen Schönheit der Gegenwart, die alle Geschichten und noch so viel mehr umfasst. Und Paula begann sich frei zu fühlen. Hui, eine etwas längere Geschichte und mich persönlich hat diese Geschichte auf jeden Fall emotional berührt. Einerseits, weil ich selbst Papa bin und auch darüber nachgedacht habe, was wohl mein Verhalten auslöst in den Köpfen meiner Kinder, auch wenn ich jetzt nicht mit meiner Frau streite und jetzt auch nicht meine Familie verlasse, aber dass auch Kinder natürlich die Neigung haben, all den Wut, die ich manchmal habe, auch auf sich selbst zu beziehen. Das hat mich nochmal daran erinnert und sensibilisiert dafür. Und ich bin ja selbst auch verlassen worden von meinem Papa. Da war ich 6 Jahre alt und ich kann mich noch zu 100% an diesen Moment erinnern. Und ich weiß, dass ich ein paar Monate bevor dieser Moment kam, ich mit ihm darüber gesprochen habe und ihn gebeten habe, mir zu versprechen, dass er sich nicht von meiner Mama trennt. Und dann irgendwann saßen wir gemeinsam in einem Kanu und da hat er mir dann erzählt, dass meine Eltern sich trennen und das werde ich einerseits irgendwie nicht vergessen und ich hatte bisher noch nicht den Mut, mich mit dieser Situation auseinanderzusetzen und vielleicht auch wie in dieser Geschichte den Mut aufzubringen, mich in meinen Papa hineinzuversetzen. Aber ich möchte natürlich auch noch morgen etwas zum Arbeiten haben an mir selbst. Von daher will ich das jetzt nicht, will ich dem jetzt nicht vorgreifen, aber das war auf jeden Fall etwas, was mich berührt hat, also diese Geschichte. Und ich wollte dir nur sagen, warum ich so persönlich berührt war und möchte im Folgenden noch ein, zwei Sätze ergänzen, um die Quintessenz dieser Geschichte noch einmal herauszubringen, denn oder hervorzukramen, denn Jack Kornfield schreibt dann in einem weiteren Kapitel, welches da heißt, die Wirklichkeit hinter den Gedanken, folgendes. Wenn wir unsere Gedanken beobachten und unsere Überzeugungen in Frage stellen, gelangen wir allmählich zu der Einsicht, dass Denken, Planen und Erinnern zwar ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sind, dass sie jedoch weniger bedeutsam sind, als wir glauben. Unsere Gedanken sind viel flüchtiger und einseitiger, als wir dies gewöhnlich wahrhaben wollen. Normalerweise aber glauben wir ihnen. Doch eben dies ist das Kernstück buddhistischer Praxis. Das Infragestellen der eigenen Gedanken ist das, was wir glauben, wirklich Wahrheit, Gewissheit, Realität. Und das ist wirklich eine ganz fundamentale Einsicht, Erkenntnis, ein ganz fundamentales Learning. Die Frage, ist das wirklich wahr? Und diese Frage kann die eigenen Überzeugungen komplett in Frage stellen, kann aber auch bei anderen etwas auslösen, nämlich das Geschenk einer Einsicht. Und hier komme ich nochmal zurück vor 3 Jahre oder möchte ich zurückgehen, circa 3 Jahre, und zwar zu dem Moment, als ich die Entscheidung, meine berufliche Situation zu verändern, ja, letztendlich final getroffen habe. Natürlich ist das ein Prozess, das ging über Jahre des Zweifelns, des Nachdenkens, ist das wirklich das, was ich weitermachen möchte? Und dann gab es vor relativ genau 3 Jahren einen Moment, in dem ich von einem Menschen einfach sehr stark enttäuscht wurde. Da bin ich nicht ganz unbeteiligt, so dass ich will die Geschichte gar nicht aufwärmen, aber das war für mich ein Auslöser, dass ich nach Hause ging und ich war wirklich hochgradig frustriert und habe mehr oder weniger wortwörtlich zu meiner Frau gesagt: Pass mal auf, Johanna, ich habe keinen Bock mehr, ich tue mir die Scheiße nicht mehr an. Und hat sie gefragt: Ja, warum tust du dir das denn an? Und dann meinte ich: Naja, irgendwie, na, muss ich ja auch irgendwie Geld verdienen, unser Lebensstandard will ja irgendwie gehalten werden, irgendwie muss das ja auch irgendwie sein. Und da kam sie, diese Frage, die alles verändert hat. Sie hat mich dann nämlich gefragt, ist das wirklich wahr? Und ich habe in diesem Moment diese Frage wirklich für bare Münze genommen. Und ich erinnere mich, es war ein Donnerstagabend und ich habe mir erlaubt, diesen Gedanken, diese Überzeugung mal wirklich auf Wahrheit zu prüfen, indem ich nämlich am nächsten Tag, am Freitag, mich hingesetzt habe und mein Liquiditätscontrolling gemacht habe. Ich habe mir einen Sachstand hergestellt über meine Finanzen, über ausstehende Zahlungen, über Kredite, alles drum und dran, über Einnahmen, Ausgaben, Steuern, dies und das und habe dann am Ende dieses Tages, dieses Freitages festgestellt, krass, ich habe mir einen Apparat gebaut, unternehmerisch, der zwar viel Geld abwirft, der aber auch irgendwie gleichsam ganz viel Geld kostet. Und irgendwie habe ich einen Apparat geschaffen, der eigentlich nur da ist, diesen Apparat am Laufen zu halten. Und wenn ich diesen ganzen Apparat abschneide, dann wird es mir nicht schlechter gehen. Und das war eine ganz wichtige Einsicht, die dazu geführt hat, dass 2 Tage später, an dem Sonntag, an dem 21.03.2021, ich gesagt habe, pass auf, Freunde, die Reise ist zumindest in der Rolle als Teamleiter und Manager und Mitgesellschafter dieser Firma hier, an dieser Stelle für mich zu Ende. Und der Auslöser, ne, war, wie gesagt, natürlich einmal, dass ich enttäuscht wurde, andererseits aber auch, dass meine Frau mir ein Geschenk gemacht hat in Form einer Einsicht, in der sie mich gefragt hat, ist das, was du dort denkst, ist diese Überzeugung, die du da hast, wirklich wahr? Sie hätte ja auch alternativ mir Ratschläge geben können und sagen, ey, pass mal auf, du brauchst das doch alles gar nicht und Du andere haben das ja vielleicht auch schon geschafft und du wirkst unzufrieden, mach doch was anderes und hätte ganz viele Tipps mir geben können, die ich dann vielleicht mehr oder weniger mir hätte zu Herzen nehmen können oder auch nicht. Aber sie hat mir das Geschenk gemacht, eine Einsicht durch die Frage, ist das wirklich wahr? Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und wollte diese Frage mit dir teilen und sie auch nochmal so hervorheben, weil in dieser Frage das Potenzial steckt, ja, Leben zu retten oder zumindest Leben zu verändern. Und zwar, indem man seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen Wahrheiten auf den Prüfstand stellt. Das setzt auch eine gewisse Größe voraus, denn es kann auch dazu führen, dass man erkennt, dass die eigene Realität, die eigene Wahrheit nicht richtig ist. Und das kann die eigene Überzeugung betreffen. Es kann aber auch natürlich die Überzeugung anderer betreffen. Und manchmal kann es vielleicht sogar ein guter Rat sein, keinen Rat zu geben, sondern einfach nur zu fragen, ist das, was du gerade gesagt hast, ist das, woran du glaubst, ist das, wovon du überzeugt bist, wirklich wahr? Und nun möchte ich in meinem dritten Learning nochmal mit dir sprechen über das Thema Loslassen, denn hier geht es ja auch darum, Anhaftungen, Widerstand, also all das, was uns geistig auch beschäftigt, auch vielleicht Wahrheiten, Vorstellungen von Realitäten, die wir haben, die nicht stimmen, dieses ganze Kopfkino irgendwie mal einzubremsen und auch loszulassen. Und das ist eine persönliche Reise, die mich ja selber auch betrifft und schon lange, lange beschäftigt. Und ich möchte dir vorlesen, die Praxisübung Loslassen aus dem Buch. Wie gesagt, zu jeder dieser 24 universellen Prinzipien gibt es eine Praxisübung und ich habe mir diese Praxisübung markiert, weil ich versuchen möchte, diese in mein Leben zu implementieren. Ich habe das Buch gerade zu Ende gelesen, das heißt, ich kann noch nicht davon berichten, was es in mir auslöst, wie es sich auf mich auswirkt. Ich kann aber hier schon mal meine Absicht teilen, diese Praxisübung regelmäßig implementieren zu wollen und vielleicht hilft auch dir diese Praxisübung mit dem Titel Loslassen auf Seite 361. Loslassen bedeutet nicht, dass wir das Wissen ablegen, das wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Das Wissen um die Vergangenheit bleibt uns. Loslassen heißt nur, dass wir die Bilder und Emotionen, Ängste und Enttäuschungen, Bindungen und Frustrationen gehen lassen, die unseren Geist einengen. Das ist, als würden wir eine Tasse leeren. Wir sind frei, sensibel, frisch, offen und wach. Wenn Sie sich im Loslassen üben wollen, setzen Sie sich ruhig und bequem hin. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit sachte auf Körper und Atem. Entspannen Sie sich einige Minuten lang in die Gegenwart hinein. Nun richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf jede Geschichte, Situation, Empfindung oder Reaktion, von der Sie das Gefühl haben, dass es an der Zeit ist, sie gehen zu lassen. Geben Sie dem Phänomen einen Namen, wie zum Beispiel Betrug, Trauer, Angst, Spannung etc. und geben Sie ihm genügend Raum, um da zu sein. Lassen Sie es ohne Widerstand zu. Halten Sie es locker im Herzen des Mitgefühls. Vergessen Sie nicht zu atmen. Spüren Sie, wie unglücklich es Sie macht, dass Sie an diesem Phänomen festhalten. Fragen Sie sich, muss ich diese Geschichte immer wieder durchspielen? Muss ich an diesem Verlust, diesem Gefühl wirklich festhalten? Oder ist es an der Zeit, es gehen zu lassen? Ihr Herz kennt die Antwort. Fragen Sie sich, ob es wirklich klug ist, sich jetzt von dieser Anhaftung zu lösen. Spüren Sie die Erleichterung, das Wohlgefühl, das sich ausbreitet, sobald Sie Ihren Griff lockern. Nun sagen Sie sanft zu sich selbst, loslassen, loslassen, immer und immer wieder. Lassen Sie Körper und Herz weich werden. Lassen Sie Gefühle, die in Ihnen aufsteigen mögen, abfließen wie Wasser aus der Badewanne. Lassen Sie alle Bilder gehen. Alle Überzeugungen, alle Selbstgerechtigkeit, alle Gefühle der Wertlosigkeit und Scham. lassen Sie alles los. Spüren Sie den Raum, der weiter wird, wenn Sie das tun. Spüren Sie, wie das Herz locker lässt, wie der Körper sich öffnet. Nun richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Zukunft. Wie sieht Ihr Leben aus, wenn Sie das fragliche Phänomen los sind? Spüren Sie die Freiheit, die wiedergewonnene Unschuld, die Leichtigkeit, die das Loslassen mit sich bringt. Sagen Sie noch einmal, loslassen. Setzen Sie sich ruhig hin und achten Sie darauf, ob diese Gefühle wiederkehren. Immer, wenn Sie sich erneut bemerkbar machen, atmen Sie sanft ein und aus. Verneigen Sie sich innerlich vor Ihren Empfindungen und sagen Sie, ich habe dich losgelassen. Die Bilder und Gefühle kommen möglicherweise noch häufig zurück. Doch wenn Sie mit der Praxis des Loslassens fortfahren, werden Sie irgendwann Ihre Macht verlieren und gehen. Mit der Zeit lernt der Geist, dem Raum des Loslassens zu vertrauen. Mit der Zeit wird das Herz wieder leicht und Sie frei. Oh, ja, da stecken zwei Dinge drin. Erstens, es klingt wunderbar, plausibel, sinnvoll und einfach. Und wir wissen alle, dass es das natürlich nicht ist. Und es steckt auch drin, dass dies ein langer, langer, langer Prozess ist. Und im gesamten Buch ist wirklich ein ganz wesentliches Tool der Achtsamkeit und des Lösens von Leiden, die Meditation. Und ich habe mir in Kombination auch mit dieser Praxisübung vorgenommen, wieder erstens viel mehr zu meditieren und zweitens, und das kommt mir jetzt gerade, dieses Loslassen, diese Praxisübung auch mal selbst als eigene Meditation einzusprechen. Ich habe mehrere Meditationen schon mal selbst für mich eingesprochen, da ein bisschen Musik drunter gelegt und habe ich auch am Handy und je nach Stimmung, je nach ja, Bedarf spiele ich das ab. Und jetzt gerade ist mir die Idee gekommen, dass diese Loslassübung als Meditation mal für mich selbst einzusprechen, um es auf Abruf zu haben und um es zu üben. Weil auch hier ja ein kleiner Spoiler, alle buddhistischen Ideen und Lösungen zur Befreiung des Leids sind Langzeitprojekte. Der Buddhismus verspricht keine kurzfristige Lösung, sondern es geht teilweise hier um Wochen, Monate, Jahre der Übung, Jahre der Meditation, Jahre der Achtsamkeit, um Veränderungen tatsächlich auch in seinem Leben bewirken zu können. Und vielleicht war dieses Learning auch für dich nochmal ein kleiner Impuls über Meditation, Achtsamkeit oder eine eigene Praxis des Loslassens nachzudenken. Und um auch jetzt wirklich für mich nochmal, ich nenne es jetzt mal die Eierkralle, etwas enger zu schnallen, mache ich dir auch das Angebot, dass ich dir natürlich meine Loslass-Meditation gerne zuschicke, wenn du sie haben möchtest. Wenn du sie haben möchtest, wirst du mich irgendwie finden. Und in dem Moment, wenn ich das jetzt hier gerade ausspreche, weiß ich, dass ich da hier einen sehr konkreten Handlungsauftrag habe. Und das wird wieder dazu führen, dass auch ich das, was ich auch sage, sehr konkret in mein Leben implementiere und umsetze. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings aus dem Buch Das weise Herz von Jack Kornfield. Und bevor ich diese noch einmal final zusammenfasse, wie immer der Reminder für den Fall, dass du bis hierhin etwas mitnehmen konntest, ich dich ein bisschen anschwägern konnte, du nachgedacht hast über etwas, was ich dir erzählt habe, ich dich ein bisschen inspirieren konnte, freue ich mich sehr über dein Feedback. Es ist anonym, wie gesagt, du hast die Möglichkeit, auch bei Spotify mir zu schreiben. Ich danke auch Adriano für das Feedback und ja, wie du siehst, es erreicht mich und ich nehme mir das zu Herzen und ich versuche auch das, was ihr mir zuspielt, dann umzusetzen, zu verbessern. Und ich freue mich unabhängig davon natürlich aber auch über jede positive Bewertung in Form von Sternen, Likes, Abos, you know what I mean. Ich fasse zusammen meine 3 Learnings aus meiner 42. Episode zu Das weise Herz, die universellen Prinzipien buddhistischer Psychologie von Jack Kornfield. Leiden ist nicht gleich Schmerz. Und Schmerz lässt sich vermeiden. Korrigiere, Schmerz lässt sich nicht vermeiden, das Leiden schon. Also Schmerz ist ein integraler Bestandteil unseres Lebens, ausgelöst durch Ablehnung, durch Zurückweisung, durch Enttäuschung, durch Missbrauch, durch Manipulation, durch ja, eigene Emotionen wie Wut, Ärger etc. Also das ist alles Schmerz, den wir alle tagtäglich erleben. Und die Art und Weise, wie wir mit diesem Schmerz umgehen, wird darüber entscheiden, ob wir langfristig leiden oder nicht. Denn Leiden ist Schmerz multipliziert mit Widerstand. In dem Moment, wenn ich versuche, gegen etwas anzukämpfen, was ich vielleicht nicht ändern kann, oder indem ich versuche, etwas vielleicht nicht wahrhaben zu wollen, oder indem ich an etwas ganz lange festhalte, Stichwort Anhaftung, dann ja, wird sich mein Leiden nur vergrößern. Wenn ich aber meinen Widerstand oder meine Anhaftung reduzieren kann oder vielleicht sogar komplett aus meinem Leben streiche, dann haben wir eine Nullgleichung. Denn ja, Schmerz mal Null ist halt Null und dementsprechend wäre dann auch mein Leiden aus dem Leben entfernt. Aber hier kleiner Spoiler, das ist eine lebenslange Reise. Ich glaube, das ist das, was auch den Buddhismus natürlich auch ein bisschen auszeichnet und ausmacht. Also Erleuchtung zu erlangen durch das Streichen von Leiden, das bedarf vieler, vieler Jahre der Übung und Praxis. Und wer weiß, ob wir überhaupt in der Lage sind, unseren Geist so zu kontrollieren und es so zu lernen. Mein Learning Nummer zwei beschäftigte sich mit einer Frage, die das Potenzial hat, Leben zu retten oder zumindest Leben zu verändern, nämlich die Frage, ist das wirklich wahr? Ist das, was du glaubst, ist das, wovon du selbst überzeugt bist, ist das wirklich wahr? Also die Fähigkeit, sich seiner eigenen Unwissenheit vielleicht einmal bewusst zu werden oder zumindest ja, Raum zu schaffen, dass man potenziell auch vielleicht unwissend ist oder sogar vielleicht mal nicht recht hat, weil einfach unser Hirn natürlich darauf abzielt, das, was wir glauben, immer wieder zu bestätigen. Und das mal auf den Prüfstand zu stellen, dahinter versteckt sich viel Magie bei einem selbst. Aber es kann auch andere retten, wenn vielleicht auch du mit Menschen umgeben bist, die Glaubenssätzen irgendwie hinterherlaufen oder vielleicht auch aus deiner Perspektive seltsame Überzeugungen haben oder vielleicht falsche Überzeugungen haben, dann kann es hilfreich sein, vielleicht dem nicht mit Ratschlägen zu begegnen, sondern mit der Frage, hey, ist das, was du dir da gerade selber ausmalst, ist das, was du dir gerade zurechtlegst, ist das wirklich wahr? Woran machst du das fest? Und kannst darüber einem Gegenüber, einem Mitmenschen das Geschenk machen, eine Einsicht. Und mein drittes Learning war eine sehr praktische Übung, die Übung des Loslassens. Und hier geht es darum, sich von Widerstand und Anhaftung zu lösen. Ein kleiner Impuls, was man tun kann in Form einer geführten Meditation. Ich werde das für mich auf jeden Fall nochmal einsprechen. Und wie gesagt, das Angebot steht. Wenn du daran Interesse hast, dann nimm gerne mit mir Verbindung auf. Und ich danke dir bis hierhin für deine Aufmerksamkeit. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein Zitat dir mit auf den Weg geben zum Thema Vergebung. Denn Vergebung hat ein bisschen was zu tun mit Loslassen, aber irgendwie so, ich nenne es jetzt mal Loslassen im großen Stil. Und da ist mir eine Textpassage ja, einfach hängen geblieben, die ich mit dir teilen möchte auf Seite 484. Und da steht Folgendes zum Thema Vergebung. Vergebung bedeutet nicht, dass wir negative Taten stillschweigend akzeptieren. Wir können uns bewusst zum Ziel setzen, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Doch ohne Vergebung werden wir uns nie von den Gespenstern der Vergangenheit befreien. Dabei fällt mir ein, was ich irgendwo aufgeschnappt habe. Und jetzt kommt das Zitat. Vergebung heißt, alle Hoffnungen auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Tatsächlich ist dies der einzige Weg nach vorn. Ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und freue mich natürlich sehr, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder reinhorchst, reinschaust und bis dahin eine gute Zeit und auf bald.